Ein gutes neues Jahr auch von meiner Seite für alle, die zu Hause an den Bildschirmen und Geräten mithören und für alle, die hier im Raum mit dabei sind. Jesus Christus sagt, und Thomas hat uns die Jahreslosung ja schon vorgelesen, Jesus Christus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das ist die Jahreslosung für 2022. Und in diesem Vers gibt es ja zwei Handlungen, zwei Verben, die dort stehen. Nämlich das eine ist das Kommen, also wenn jemand kommt. Und das zweite ist das Nicht-Abweisen. Jemand kommt und jemand wird nicht abgewiesen. Jemand kommt zu einer Türe herein und darf sozusagen durchgehen, wie hier auf diesem Bild. Wir alle kennen Türen, durch die wir gegangen sind, oder Türen, die uns sich offengestellt oder vor uns offen waren oder auch eben geschlossen waren. Wir kennen auch das Abgewiesen werden, wenn wir kommen. Ein Antrag bei der Krankenkasse kann abgewiesen werden. Der Versuch, sich einem Menschen zu nähern, in den man sich verliebt hat, kann abgewiesen werden. Jede Abweisung ist so eine harte, manchmal auch demütigende und auf jeden Fall irgendwie ernüchternde Erfahrung. In der Weihnachtsgeschichte, die wir vor wenigen Tagen gehört haben, war auch Josef und Maria abgewiesen. Es war kein Platz in irgendeiner Herberge. Und nun sagt der Text unserer Jahreslosung heute, niemand, wirklich gar niemand, wird eine solche schlechte Erfahrung bei Jesus machen. Das ist wirklich so richtig durch und durch gute Botschaft. Wer zu mir kommt, sagt Jesus, wer immer kommt, den werde ich nicht abweisen. Es wird nicht geschehen. Hier steht schwarz auf weiß, sein Wort, Gottes Wort verbirgt uns das. Wer kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das Gefühl, vor so einer Türe zu stehen und nicht so richtig zu wissen, was denn da kommt und ob man überhaupt rein darf, dieses Gefühl, denke ich, kennen wir alle. Ich denke an eine Szene vor vielen Jahren, als Debbie und ich mit Verwandten aus den USA in Ulm zu Besuch waren. Wir haben das Münster angeschaut und die Stadt angeschaut und auf einmal ging abends das Auto kaputt. Ich weiß nicht mal mehr genau, was es im Einzelnen war, aber auf jeden Fall war klar, wir kommen heute nicht mehr nach Hause mit diesem Auto. Also was tun? Irgendwie mussten wir jetzt etwas tun. Wir sind in Ulm, wir kommen nicht nach Hause und auch muss das Auto noch irgendwie repariert werden. Wir waren damals ziemlich arme Studenten. Jetzt einfach mit dem Zug heimfahren ging ja auch nicht. Man musste ja das Auto noch irgendwie zur Reparatur bringen. Also gute Idee. Wir haben in Ulm Bekannte. Irgendwie über Verbindungen in den USA kennen wir die, also rufen wir die an. Damals glaube ich noch ohne Handy, aber wir haben sie angerufen, Nummer rausfinden und anrufen. Und wir haben dann so fast ein bisschen scheinheilig um Rat gefragt und hatten natürlich gehofft, die sagen, kommt zu uns, ihr könnt bei uns übernachten und dann können wir morgen nach diesem Auto schauen. Aber die waren am Telefon ganz kurz angebunden. Nein, sie wissen keine Hilfe, sie wissen nichts zum Auto und Hotel wissen sie auch nicht und bei ihnen geht sowieso nicht und auf Wiederhören. Und so standen wir dann mitten in Ulm, abends, war schon dunkel, kaputtes Auto, keine Ahnung, wo wir hingehen sollen. Irgendwo hatten sie noch von einem Hotel am Bahnhof was gesprochen. Also ohne Auto kann man nicht weit gehen, laufen wir zum Hotel am Bahnhof von Ulm und klopfen, gehen rein und brauchen ein Zimmer. Irgendwie müssen wir ja übernachten. Und die sagen, nö, bei uns ist alles voll. Auch hier abgewiesen. Wir haben uns fast ein bisschen gefühlt wie Maria und Josef, außer dass Debbie nicht schwanger war, aber es war so dieses Abgewiesenwerden, kein Platz in irgendeiner Herberge. Nachdem wir so unsere missliche Situation von wegen, wir haben ja keine andere Wahl, erklärt haben, hat dann die Rezeption von diesem Hotel gesagt, ja, wir haben eine Idee, es gibt zwei Zimmer, die wir erst ab morgen 6 Uhr vermietet haben. Da kommen dann Leute mit dem Zug am Bahnhof. Wenn ihr vor 6 rausgeht, dann könnt ihr diese Zimmer haben. Vor 6 gab es noch nicht mal Frühstück. Und Bahnhofshotel mitten in Ulm, das war für uns damals für 4 Personen fast ein halbes Vermögen. Aber wir hatten keine andere Wahl. Wir waren ja überall sonst abgewiesen. Abgewiesen zu sein. Wir kennen alle solche Situationen. Das ist jetzt viele Jahre her, aber ich weiß das fast noch wie heute. Das Gefühl, lass mich doch einfach rein. Mach die Türe auf, Matratze auf dem Boden ist gut genug, Schlafsack, irgendwas. Und die Antwort war, nö, bei uns geht es nicht. Niemand, und das ist die gute Botschaft, niemand wird bei Jesus solche Erfahrungen machen müssen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ich kenne das auch von der Türe meines Chefs. Manchmal brauche ich nur eine kleine Unterschrift oder eine Freigabe. Und dann heißt es, nein, der ist im Termin, der kann jetzt nicht. Manchmal fängt mich dann schon seine Assistentin ab. Sie brauchen es gar nicht versuchen, der hat heute keine Zeit. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich, Jesus, nicht hinausstoßen. Ich erinnere mich an meine Zeit, als ich nach dem Studium mich um Stellen beworben habe. Es war eine Zeit, in der es in Deutschland wirtschaftlich nicht sehr gut ging und ich habe unzählige Firmen angeschrieben, Abweisungen, negativen Bescheid bekommen. Und ich erinnere mich, einmal habe ich dann angerufen, hat man damals noch gemacht, gab noch kein Internet. Und dann hat die Frau fast ins Telefon gebrüllt, was mir eigentlich einfällt, mich zu bewerben. Ich wisse doch, wie schlecht die Situation gerade ist und ich hätte doch hoffentlich in den Zeitungen gelesen, dass sie Leute entlassen und nicht jetzt noch irgendjemand einstellen. Abgewiesen. Jede Türe kann solche Gefühle in uns auslösen. Und wir sehen ja hier auf dem Bild, vielleicht könnt ihr es erkennen, eine Türe. Wir stehen vor einem Amtszimmer, vielleicht einer Behörde, vielleicht vor einer Haustüre bei Freunden, vielleicht vor der Sprechzimmertür eines Arztes oder die Türe zu Hause, wo gleich die Kinder oder die Enkel reinstürmen. Unzählige solche Türerlebnisse, vielleicht auch abgewiesen zu werden, liegen hinter uns. Manchmal sind wir vor der Türe und manchmal sind wir hinter der Türe. Manche sind wunderschöne und manche sind auch sehr unangenehme Erfahrungen gewesen. Meistens hängt es auch von beiden Seiten ab, dem, der hinter der Türe ist und dem, der vor der Türe ist. Und an solche Erfahrungen knüpft Jesus an, wenn er diesen Satz sagt, wer zu mir kommt, wer an meine Türe kommt, den werde ich nie abweisen, sind alle willkommen. Was ist die Geschichte hinter diesem Satz? Wer kam da? Oder wer kam zu Jesus? Und wen hat er da nicht abgewiesen? Wenn ihr möchtet und mal aufschlagt, das Evangelium Johannes, Neues Testament, Kapitel 6, Evangelium Johannes Kapitel 6, auch zu Hause könnt ihr gerne jetzt eure Bibel nehmen und mal Johannes 6 aufschlagen. Evangelium Johannes, ziemlich am Anfang des Neuen Testamentes, Kapitel 6. Und da ist in Vers 37, ist diese Losung, dieser Text, der uns in diesem Jahr 22 begleiten soll. Aber es gibt natürlich eine Geschichte drumherum, eine Geschichte, in der dieser Satz gesagt wird. Und wir lesen da am Anfang von diesem Kapitel 6, dass viele Schaulustige, Tausende heißt es hier, sich auf den Weg gemacht haben, sogar über den See Genezareth gefahren sind, um bei Jesus zu sein und um Jesus zu hören. Und am Tag davor hatten sie schon erlebt, wie Jesus mit nur 5 Broten und 2 Fischen diese Tausenden von Menschen satt gemacht hat. Und dann war so die Stimmung in dieser Bevölkerung oder in dieser Gruppe von diesen Tausenden Zuhörern, boah, mit 5 Broten und 2 Fischen alle satt machen, wenn das nicht der Messias ist. Und vielleicht ist er ja der König, der uns auch von den Römern befreit. Vielleicht sollen wir ihn zum König machen. Vielleicht ist er doch der, auf den wir gewartet haben. Der längst verheißene Prophet. Und dann entweicht Jesus, rennt oder geht weg, fährt, sodass es niemand merkt, über den See auf die andere Seite vom See Genezareth. Aber die Leute haben ihn auch dort entdeckt. Irgendwie hat sich's rumgesprochen. Jesus ist auf die andere Seite gegangen. Zuerst kommen sie noch da, wo er am Tag davor war. Wir merken, oh, da ist er nicht. Und sie gehen alle zurück auf die andere Seite. Und sie bestürmen ihn mit Fragen. Wenn wir das Kapitel 6 mal durchlesen, viele, viele Fragen. Was müssen wir tun, damit Gott uns, damit wir Gott gefallen, damit wir Gott gehorsam sein können? Welche Zeichen kannst du noch machen? Also wenn schon so viele Leute satt machen mit so wenig Nahrung, was kannst du denn noch? So fast so ein bisschen Herausforderung an Jesus. Und gib uns doch mal einen Beweis, dass du der Messias oder dieser König bist, zu dem wir dich da vielleicht machen wollen. Und Jesus zieht sich da gar nicht zurück aus diesen Fragen. Er beantwortet sie, er stellt sich diesen Fragen. Und am Ende sagt er sehr deutlich und schon sehr provokativ, vor euch steht die Antwort auf diese Frage. Ich, Jesus, ich bin's. Meine Worte. Er spricht von seinem Vater und er spricht von ihm als seinem Sohn. Und er spricht davon, dass er das Brot des Lebens ist. Also nicht nur das Brot, das diese 5000 satt macht, sondern er ist das Brot des Lebens. Er ist der, der den Hunger und den Durst nach Leben wirklich stillt. Das ist so die Szene um diesen Vers herum. Und der Evangelist Johannes erzählt viele von solchen Geschichten und er leitet ja sein Evangelium ein in dem ersten Kapitel, wenn ihr ein paar Seiten zurückblättert, erstes Kapitel, Vers 11 und 12, wo Jesus oder über Jesus gesprochen ist. Er kam in die Welt, die ihm gehört, sein Eigentum, übersetzt Luther, aber die Menschen dort nahmen ihn nicht auf. Aber denen, die ihn aufnahmen, verlieh er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das sind alle, die an ihn glauben. Das heißt, Johannes sagt, Gott zieht es zu den Menschen. Jesus kommt auf diese Welt, Weihnachten, vor wenigen Tagen haben wir es gefeiert. Es zieht Gott zu den Menschen, aber Gott zieht auch die Menschen zu sich. Die erste Hälfte dieses Verses aus der Jahreslosung, die heißt, alle aber, die der Vater mir gegeben hat, werden zu mir kommen. Alle, die der Vater zieht, alle, die zum Vater kommen. Und es gibt noch einige weitere Verse in diesem sechsten Kapitel, wo davon die Rede ist, Gott zieht den Menschen zu sich. In Vers 40 heißt es dann, denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Das ist das Ziel des Vaters. Oder Vers 45 und 46. Es steht geschrieben in den Propheten, sie werden alle von Gott gelehrt sein, wer es vom Vater hört und kommt und lernt, der kommt zu mir. Das sind die Menschen, die kommen, die Gott sieht, die zu ihm kommen. Oder in Vers 65 desselben Kapitels. Und er sprach, darum habe ich zu euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Oder in anderen Übersetzungen, es sei denn, es ist ihm vom Vater gegeben. Nun, das alles sind keine philosophischen Sätze über Prädestination, so nach dem Motto, wer immer der Vater zieht und das ist seine Entscheidung, sondern diese Verse sind Ausdruck des Wunsches von Gott, dass Menschen seinen Sohn Jesus Christus erleben. Der Wunsch nach Erlösung, der Wunsch, dass Menschen Jesus Christus begegnen. Noch einmal die die drei Verse, die sich unmittelbar an unsere Jahreslosung anschließen, da sagt Jesus: Dazu bin ich vom Himmel herabgekommen, nicht um zu tun, was ich selbst will, sondern was der will, der mich beauftragt hat. Damit meint er seinen Vater. Und das ist der Wille dessen, der mich beauftragt hat. Ich soll keinen von denen verlieren, die er mir anvertraut hat. Vielmehr soll ich sie alle am letzten Tag vom Tod erwecken. Denn das ist der Wille meines Vaters. Alle, die den Sohn sehen und an ihn glauben, werden ewiges Leben haben. Also, wer ist eingeladen? Um wen geht es jetzt hier, wenn es von Kommen die Rede ist? Jeder, der kommt, wird nicht abgewiesen. Also, wer kommt? Es sind einfach alle. Alle dürfen kommen, alle sollen kommen. Es heißt hier in der Jahreslosung nicht: Ich werde euch nicht abweisen, wenn ihr vielleicht mindestens die oder die Schulbildung habt. Oder ich werde euch nicht abweisen, wenn ihr ethisch hohe Maßstäbe habt und versucht danach auch zu leben. Oder ich werde euch nicht abweisen, wenn ihr so ähnlich seid wie alle anderen auch. Vielleicht so sauber und so sparsam und so schwäbisch wie der Rest auch. Dann werde ich euch nicht abweisen. Das sagt der Vers hier nicht. Es heißt, wer immer kommt, ich werde nicht abweisen. Ich werde dich annehmen oder dich nicht abweisen, vielleicht wenn du noch ein paar Kilo abnimmst. Vielleicht dann, wenn du mit so frommen Worten reden kannst, wie das deine Freundin tut. Oder wenn du bereit bist, Tag und Nacht für die Gemeinde dich einzusetzen. All das sagt der Vers nicht. Er sagt einfach: Wer immer kommt, Jesus wird nicht abweisen. Im Evangelium von Lukas ist uns eine Geschichte berichtet, eine Bildrede, ein Gleichnis, das Jesus einmal selber benutzt, um das zu beschreiben, wie er möchte, dass Menschen kommen und er sie niemals abweisen wird. Es ist die Geschichte von einem Vater, der zwei Söhne hat. Der eine ist so der perfektionistische Musterknabe. Alles richtig, immer strebsam, immer erfolgreich, hat immer alles gemacht, was der Vater will. So der perfekte Schwiegersohn fast schon. Das war der eine Sohn. Und der andere Sohn, das war so der Lebemensch. Hat alles ausgegeben, hat sich sogar sein Erbe ausbezahlen lassen, verschwindet, gibt alles aus im Unverstand, haut das Geld auf den Kopf, hat am Schluss nichts mehr. Und beide Söhne sind dieses Vaters sind letzten Endes wie verlorene Söhne. Und die Geschichte sagt, der Vater wartet auf das Kommen. Er wartet, dass sie zurückkommen. Interessant in der Geschichte, der eine Sohn kommt am Anfang, am Ende der Geschichte tatsächlich zurück. Derjenige, der alles ausgegeben hat, der Musterknabe, der perfektionistische, tolle Sohn, er kommt in dieser Geschichte interessanterweise nicht am Ende zurück und nimmt nicht teil an der Feier, die eigentlich Gott vorbereitet hatte, der Vater vorbereitet hatte für diese Söhne. Unser Text sagt, wer immer kommt, egal ob Musterknabe oder Geld verprassen, wer immer kommt, ich, Jesus, werde ihn nicht hinausstoßen. Und wenn wir das Evangelium von Johannes dann so ein bisschen durchblättern, ist ganz spannend, wie Johannes viele Begegnungen beschreibt mit Menschen. Im dritten Kapitel mit dem Nikodemus, dem Schriftgelehrten und Theologen. Dann im Kapitel 4, eins weiter, kommt eine Frau aus Samarien am Jakobsbrunnen und die hat auf der Suche nach der großen Liebe immer wieder an den Falschen geraten. Er berichtet im Kapitel 4 auch direkt nach dieser Geschichte von einem königlichen Beamten, dem für die Heilung seines Sohnes Jesus einfach alles ist und er vertraut ihm, dass er das tun kann. Wir lesen im Kapitel 5 von einem Kranken am Teich Bethesda, der immer zu kurz kam und immer zu spät kam, nicht bei Jesus. Und wenn wir in die Umgebung von Jesus mal schauen, dann sind da zum Teil schon auch ziemlich schräge Typen dabei, um ehrlich zu sein. Wir sehen in seiner Gesellschaft häufig diesen notorisch unbeständigen Petrus, immer unterwegs und immer laut. Wir sehen die Maria Magdalena, die Jesus aus ihrer inneren Knechtschaft, aus einer Gebundenheit befreite. Wir sehen den Zachäus, da hatten wir vor kurzem eine Predigt drüber, diesen reichen Betrüger, der sich nicht mal getraute, Jesus in die Augen zu schauen. Egal wer kommt, Jesus weist nicht ab. Egal was auch die anderen über uns denken, Jesus weist nicht ab. Im Gegenteil, Jesus hat ganz häufig so Grenzen und Verhaltensregeln überschritten, ist darüber hinausgegangen, hat die überwunden und ist gerade zu den Menschen gegangen, gegen denen die andere Vorbehalte gehabt hätten, die am Rand der Gesellschaft waren, die nie so richtig dazugehört haben. Er hat regelrecht seinen Auftrag darin gesehen, die Verlorenen zu suchen und zu retten, die Ausgegrenzten. Ist zu den Zöllnern gegangen, hat bei den Prostituierten oder mit den Prostituierten gesprochen. Er berührt eine blutflüssige Frau, die Aussätzigen, die eigentlich niemand sonst berührte. Jesus ist zu ihnen gegangen. Sie sind gekommen und er hat sie nicht abgewiesen. Sie konnten und durften zu ihm kommen. Drei Kapitel nach unserem Text hier in Johannes 9 ist die Geschichte eines Blindgeborenen beschrieben. In der Synagoge und für die Pharisäer völlig klar, blind geboren, in Sünde geboren, hat nichts verloren in der Synagoge. Und es ist beschrieben in Kapitel 9, wie sie ihn rauswerfen aus der Synagoge, nur weil er blind war. Und dann ist so schön beschrieben, wie Jesus ihm nachgeht, nachdem er rausgeschmissen wurde, mit ihm spricht, ihm erklärt, was passiert ist und ihn heilt. Es wird also wirklich so deutlich, wenn wir mal so durchblättern, jeder kann zu Jesus kommen. Niemand wird ausgestoßen, wirklich gar niemand. Und wir könnten jetzt vielleicht fragen, ja, wenn alle kommen können, wenn einfach jeder zu Jesus kommen kann, dann ist eigentlich ziemlich wurscht, was wir tun und wie wir leben, ist ja egal, Jesus nimmt ja ohnehin alle an. Wenn wir das Evangelium von Johannes wirklich aufmerksam durchblättern, dann merken wir, dass es Jesus überhaupt nicht um Gleichmacherei und alles ist richtig und gut ging. Es ging Jesus immer um eine Beziehung zu ihm und zu Gott. Es ging immer darum, und wir haben vorher einige Verse gelesen, dass Menschen in Jesus Vergebung erleben und zum Vater kommen können und ewiges Leben bekommen, ein verändertes Leben, das ihm vertraut. Nochmal Vers 40, wir hatten es vorher schon mal gelesen. Denn das ist der Wille meines Vaters, sagt Jesus. Alle, die den Sohn sehen und an ihn glauben, werden das ewige Leben erhalten. Und es erinnert mich so ein bisschen an Kapitel 3, Vers 16 aus demselben Evangelium, wo Gott beschrieben ist, wie Gott so sehr die Welt liebt, dass Gott alles gab, seinen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, die ihm vertrauen, die sich ihm anvertrauen, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ich möchte euch vorlesen mit den Worten von Manfred Siebald. Ich kann das gar nicht besser sagen. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann. Was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz getan. Und weil du mein Zögern siehst, streckst du mir deine Hände hin. Ich kann so zu dir kommen, wie ich bin. Jesus, bei dir darf ich mich geben, wie ich bin. Ich muss nicht mehr als ehrlich sein vor dir. Ich muss nichts vor dir verbergen, der mich schon so lange kennt. Du siehst, was mich zu dir zieht und auch was mich von dir noch trennt. Und so lege ich Licht und Schatten meines Lebens vor dich hin, denn bei dir darf ich mich geben, wie ich bin. Jesus, und da greift jetzt Manfred Siebald den Gedanken auf, ich darf kommen, wie ich bin, aber ich muss nicht bleiben, wie ich bin. Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Nimm fort, was mich und andere zerstört. Einen Menschen willst du aus mir machen, wie es dir gefällt, der ein Brief von deiner Hand ist, voller Liebe für die Welt. Du hast schon seit langer Zeit für mich das Beste nur im Sinn. Darum muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Niemand, Zitat Ende, das ist jetzt Ende dieses Lieds, niemand wird von Jesus abgewiesen. Und ich muss es vielleicht nochmal wiederholen, wirklich niemand. Und ich betone das deshalb so sehr, weil wir manchmal so unsichtbare, aber wirksame, gegenteilige Botschaften irgendwo mit uns herumtragen. Da denken wir vielleicht laut oder leise, aber der oder die, die sind so schlecht. Also was die alles gemacht haben, also das ist wohl zu viel, das geht nicht. Der Vers heißt, wer kommt, wird nicht hinausgestoßen. Oder wir sagen es sogar über uns selbst. Vielleicht bin ich der einzige Mensch, der abgewiesen wird. Bei mir hat Gott doch sicher die Geduld verloren. Er muss eigentlich sie verloren haben, wenn er mich wirklich kennt. Ich erinnere mich an mehrere Gespräche in unserem Alpha-Kurs, wo Menschen saßen und wir haben davon gesprochen, wie Jesus alles für sie getan hat am Kreuz. Dass er gestorben ist, dass er sein Blut und sein Leben gegeben hat, damit wir den freien Zugang zum Vater haben können. Und mehrfach hatten wir die Diskussion, dass Menschen sagten, das geht doch gar nicht. Wenn der wüsste, was ich alles getan habe, so viel ein Riesenberg an Schuld und Versagen, ich kann nicht zu Jesus kommen, ich muss doch erst mal aufräumen. Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Wer kommt, wird nicht hinausgestoßen. Manchmal sind es depressive Menschen oder Menschen, die am Selbstbewusstsein etwas am Boden liegt, die denken, Gott kann mich doch so nicht mehr annehmen. Ich bin ein Versager, es geht doch nicht, es ist zu viel. Und genau dagegen geht dieses Wort von Gott. Wer kommt, ich werde nicht hinausstoßen. Und dieser Satz, der strahlt wirklich wie so ein Licht in dieses Gefängnis von Schuld und Abhängigkeiten, Ablehnung, Selbstzermartern und diese Schleife, die immer weiter nach unten geht. Und Jesus sagt, und du kannst zu mir kommen, so wie ich bin. Noch ein Gedanke, wenn das stimmt, dass ich so zu Gott kommen kann, wie ich bin, dann ist unsere Gemeinde, unsere ETG hier, alle Gemeinschaft von Gläubigen, dann ist das nicht ein Ort von Vollkommenen, sondern ein Ort von Unvollkommenen und Heilung. Was uns gemeinsam ist hier und auch nächsten Sonntag, wenn wir mit vielen anderen aus den anderen Gemeinden Gottesdienst feiern, uns ist nicht gemeinsam unsere Herkunft oder unsere Ausbildung oder unsere Hobbys oder das, was wir gerne tun, sondern uns gemeinsam ist das Wissen um unsere Schuld, ist das Wissen, dass wir Erlösung nötig haben, die Jesus am Kreuz für uns gebracht hat. Ich habe neulich mal gehört, dass Leute deshalb gerne auf den Campingplatz gehen, weil auf dem Campingplatz irgendwie alle gleich sind. Da hat niemand einen Nadelstreifen an und auch niemand einen Blaumann, sondern man ist irgendwie alles sind gleich in ihren Zelten und Campingwagen. Ich erlebe das manchmal auch im Schwimmbad oder in der Sauna so. Da hat niemand einen Nadelstreifen und auch niemand den Blaumann und irgendwie ist man alle gleich in dieser Situation. Und man genießt es irgendwie, dass diese Unterschiede weg sind. Und Gemeinde ist im Prinzip genau das. Jeder, der kommt, wird nicht abgewiesen. Eine Gemeinschaft von Sündern, von, wie es Luther einmal sagt, begnadeten Sündern, Menschen, die Vergebung Jesu für sich erlebt haben. Ich muss nicht so bleiben, wie ich bin, sagt auch das Lied von Manfred Siebald. Ich darf neu werden, mein Leben darf sich ausrichten an den Maßstab und den Regeln von Gott und von seinem Wort. Ich darf Jesus mit Haut und Haar nachfolgen, ich darf neu werden, Neues darf entstehen, Veränderung auf Jesus Christus hin. Und in dieser Gemeinschaft von unvollkommenen Sündern ist auch nicht jeder einfach immer gleich. Jeder hat seine Stärken, jeder hat das, was ihn ausmacht. Wir sind alle gleich würdig, wir sind alle gleichwertig vor Gott und in dieser Vielfalt genießen wir die Einheit. Alle sind eingeladen. Keiner soll abgewiesen werden. Was für ein Angebot. Was für eine Aussage zu Beginn dieses Jahres. Was für eine Einladung. Die Türe wird offen sein. Ich muss nicht tausendmal klingeln und dann unverrichteter Dinge wieder weggehen. Ich werde eingelassen. Und die Begeisterung für diese Einladung, die war damals gar nicht so groß. Wenn ihr mal weiterlest und das Ende des Kapitels von 6 anschaut, es endet damit, dass sogar ein Teil der Jünger von Jesus gesagt haben, und tschüss, that's it, ich bin draußen. Es ist wirklich interessant, wo Jesus so klar war und gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens, ich werde niemand rauswerfen und ablehnen, ihr könnt alle zu mir kommen, ich bin der Messias, dann sagen sogar von denen, die eigentlich relativ eng mit ihm zusammen waren, eine ganze Reihe, okay, das war's dann, das ist zu viel für uns, wir gehen. Und bis heute ist diese Einladung zwar da, die steht, aber längst nicht jeder kommt. Viele kennen den Gastgeber gar nicht und halten sich jetzt im Bild gesprochen lieber in den eigenen vier Wänden auf, als zu diesem Herrn zu kommen. Die Türe ist Tag und Nacht offen für uns. Und Jesus weicht unseren Fragen nicht aus. Er hört unsere Gebete. Thomas hat vorher schon gesagt, wir haben an Silvester zusammen gebetet, dass wir eine offene Türe. Wir können zu ihm kommen und er weist uns nicht ab. Wie gut, dass das so ist. Türe ist Tag und Nacht offen. Ich kann zu ihm kommen. Und wenn ich dieser Einladung folge, dann lerne ich den Gastgeber kennen. Denjenigen, der hinter der Türe steht, Gott, der mich einlädt zu kommen. Jesus sagt, niemand, der zu mir kommt, aber wirklich gar niemand, niemanden werde ich abweisen. Ich schließe mit den Gedanken von Hans-Joachim Eckstein, er ist ein gläubiger Professor in Tübingen, Neutestamentler. Manche haben diesen Text auch im WhatsApp schon geteilt und ihr könnt das da auch nachher gerne nochmal nachlesen, der dieses Ich kann kommen und ich werde nicht abgewiesen mit seinen eigenen Worten folgendermaßen beschreibt. Unser Mangel an Liebe kann nichts an Gottes Liebe ändern, aber Gottes Liebe alles an unserem Mangel an Liebe. Unser Unglaube lässt Gott nicht schwächer werden, aber Gottes Kraft macht unseren schwachen Glauben stärker. Durch unsere Verzweiflung wird die Wirklichkeit des Himmels kein bisschen kleiner, aber durch das Wirken des Himmels unsere Hoffnung sehr viel größer. Denn selbst unsere Sünde kann Gott nicht von seiner Liebe abbringen, aber seine Liebe uns von Sünde. Unser Gott, wir danken dir, dass so wie wir jetzt hier zusammen sind, zu Hause an den Bildschirmen und Geräten oder jetzt hier im Gottesdienstraum, wir können zu dir kommen, wie wir sind. Wir brauchen keine Maske aufziehen, bildlich gesprochen, vor dir. Wir brauchen uns nicht schön anziehen, damit du uns annimmst. Wir brauchen nicht etwas spielen oder etwas vortäuschen. Jesus, zu dir darf ich kommen, wie ich bin. Mit all meiner Schuld, mit meinem Versagen, mit dem, was mich belastet, mit den Fragen, auf die ich überhaupt keine Antwort habe, mit meinen Zweifeln. Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Du wirst mich nicht hinausweisen. Du wirst mich aufnehmen und annehmen. Und ich danke dir auch, Jesus, dass ich nicht so bleiben muss, wie ich bin, sondern dass ich in deiner Gegenwart deine Veränderung erleben darf. Unser Herr, wir danken dir, dass wir in dieses Jahr gehen dürfen mit diesem Gedanken, dass wir zu dir kommen dürfen. Und dass nicht nur es ein Kommen ist, sondern dass du uns empfängst. Du wirst uns nicht abweisen. Du wirst uns nicht hinausstoßen. Du wirst uns nicht die Türe vor der Nase zuschlagen, sondern du wirst uns aufnehmen und uns das geben, was wir brauchen. Egal in welcher Lebenssituation wir gerade sind, egal in welcher Not oder welcher Freude wir uns gerade sind, ich darf so zu dir kommen, wie ich bin. Wir möchten dich dafür wirklich loben und preisen und dir alle Ehre geben. Amen.